Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Neuen Testament und werden Johannes Kapitel 13 aufschlagen und den Vers 7 zum Gegenstand der Betrachtung nehmen. Johannes Evangelium Kapitel 13, Vers 7. Und da heißt es: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach verstehen. Dieses geredete Wort unseres Herrn Jesus steht hier mit der sogenannten Fußwaschung, könnten wir sagen, in Verbindung. Und weshalb gerade der Herr Jesus hier an dieser Stelle diesen Satz sagt, wissen wir nicht genau. Dass es sich aber bei seinem Ausspruch nicht um die äußere Handlung der Fußwaschung dreht, wie manche Gläubige in Einfältigkeit und Ermangelung des rechten Verständnisses des Wortes Gottes meinen, ist darin erklärlich, weil dieser Petrus die Fußwaschung genau kannte, von dem der Herr sagt, dass er nicht wisse, was er jetzt tue. Der Herr sagt wörtlich: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Also kann es nie die sichtbare, die äußere Form der Fußwaschung gewesen sein, die ja der Petrus mehr als ganz genau kannte. Aber ganz mit Sicherheit meint hier der Herr Jesus die Gesinnung der geistlichen Fußwaschung, die der Petrus nicht kannte. Der Herr aber sie ihm später verklären wollte. Diese Fußwaschung geistlicher Art gipfelt sich in der dem Herrn Jesus eigenen Art der Niedriggesinntheit. Keine Suche des Rechts. Der Herablassung zu Petrus, der in Gemeinschaft mit Jesus sich befand, aber nicht verstand, gleich uns, wie wir sehen werden. Der Demut, die dem Herrn Jesus eigen war, und seines ganzen Dienstes, in dem er sich in der Verantwortung vor Gott befand. Also tat der Herr etwas. Er sagt: Was ich tue, was der Petrus nicht verstand. Der Meister, er wusch die des Petrus Füße. Und genau diese Herablassung zeigt sich hier in der Reinigung der Füße, aber in der Enderfüllung sehen wir den Herrn Jesus in seiner Herablassung am Kreuz. Das ist hier gemeint. Der Himmel öffnete sich und gab dem Sohn der Liebe Raum, den Gedanken der geistlichen Fußwaschung hier darzustellen. Da sagt der erste Brief des Johannes in Kapitel 1, Vers 7, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ganz sicher und mit Gewissheit zielt aber auch unser Textwort auf ganz andere Gegebenheiten hin. Die wollen wir ein wenig betrachten. Nicht hier die Fußwaschung, von der wir lediglich ausgehen, das Wort zu besehen. Dieses Wort, das wir hier gelesen haben, in Johannes 13, Vers 7, ist ein Schlüssel zu vielen Geheimnissen Gottes im Walten unseres Herrn und im Leben der Nachfolge jedes einzelnen Schäflein Jesu. Wie wenig Licht besitzen wir über seine göttlichen Wege und seine göttlichen Absichten, auch mit uns. Wenig ist's. Leider wandeln wir meist so, wie wir solches zuvor erkannt haben. Unser Wandel liniert sich also insbesondere nach der vorausgegangenen Erkenntnis, wie wir Jesus und seinen Willen zuvor erkannt haben, so wandeln wir. Gehen aber nicht davon aus, festzustellen, dass Gottes Wort sagt, dass unser Erkennen Stückwerk sei. Darum ist auch unser Wandel von solch großem Stückwerk gezeichnet. Weil wir nur so wandeln, wie wir es erkennen. Und mit unserer Erkenntnis, da ist's nicht weit her. Und alles Nicht-Erkennen des Weges Gottes wird darum meist zum Verlust für uns. Die Kinder Gottes sind eine sonderbare Schar. Einmal herausgerettet aus dem Verderbnis, reich gemacht in Christo und dabei strohdumm über die Absicht des Herrn, der sie mit viel Segnungen bedenken möchte. Aber sie verstehen's nicht, weil sie ihren Wandel danach ausrichten, wie sie zuvor solches in der Erkenntnis aufgenommen haben. Schade, dass die Reichtümer in Christo dabei liegen bleiben. Wie wenig verstehen wir seine göttlichen Gedanken. Und das, weil wir so gering auf seine Gottesgedanken eingehen. Wir halten die unseren meist für wertvoller. Das ist der Verlust, der damit verbunden ist. Wir sehen einfach nicht und wir erkennen einfach nicht, wie der Segen des Herrn in den Wegen Gottes liegt und nicht in unserer Erkenntnis. Und gerade darum und deshalb, dass uns seine Führungen, die Führungen Gottes, dunkel sind, wandeln wir viel zu sehr nach eigenen Vorstellungen, anstatt um das Licht seiner göttlichen Absicht zu bitten, uns danach auszustrecken, verstricken wir uns in Probleme, die unsere eigenen sind. Und der Herr steht dabei und schaut zu, wie du dich in dem Gewebe deiner eigenen Gedanken verfängst, anstatt alles das dem Herrn anheimzustellen, worüber er seine Aussprüche getan hat zu seiner Zeit. Aber auch dann, wenn der Herr uns die göttlichen Geheimnisse zukünftiger Dinge vorenthält, besitzen wir dennoch den Segen Gottes, wenn wir nach seinem Willen tun. Völlig. Er hat's ja verheißen. Wir sehen einfach, dass wir nicht so nach seinem Willen tun, sonst würden wir in größerem Segen vor Gott gefunden werden. Aber erst dann, wenn wir nicht erkennen, was Gottes zukünftige Absichten mit uns auf unserem Wege sind, vermögen wir, im Glauben zu wandeln. Weil wir die zukünftigen Wege unseres Lebens nicht kennen, hat Gott uns den Glauben gegeben. Und Gott verherrlicht sich im Leben des Einzelnen nunmehr durch Glauben. Dann ist's eine Schande, wenn unser Glaube Stückwerk ist. Gibt's keine Entschuldigung dafür. Würde der treue Herr uns, seinen Jüngern und Jüngerinnen, alles hier auf Erden über die zukünftigen Wege Gottes offenbaren, wir gehen nur davon aus, wo bliebe dann unser Glaube? Wo wären dann die kostbaren und wunderbaren Glaubensprüfungen, die durch die Gott sich in deinem und meinem Leben verherrlichen will? Wenn wir vorher alles wüssten und sehen könnten, wie würde unser Wandel abfolgen? In Römer 8, Vers 24b sagt der Heidenapostel Paulus, denn, sagt er, was einer sieht, was hofft er es auch? Auch dann, wenn wir Gottes Wege mit uns nicht verstehen, dann klammern wir uns umso stärker an sein Wort. Das ist die Absicht des Herrn mit uns. Aber dass wir es doch tun möchten, das ist die Bitte unseres Heilands. Dieses Wort wird uns dann zum Trost in den uns umgebenden Dingen des Alltags, der Anfechtungen, der Prüfungen, der Läuterungen, der Versuchungen, der Trübsale. Und wenn wir dann nach dem Worte des Herrn tun, dann hören wir nur noch seine Stimme. Wisst ihr, wir haben viel zu viel Ohr, auch auf andere Stimmen. Möchte der Herr Gnade schenken, dass wir durch Treue und durch Hingabe so weit kommen, nur noch des Hirten Stimme zu hören, die da sagt, die dir und mir sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Hast du dazu ein Ja? Ist das nicht Liebe Gottes? Dass wir die Dinge der Zukunft unseres Weges nicht wissen brauchen, damit wir Belohnung durch Glauben empfangen können? Wie vermöchten wir zugleich auch im sündlichen Leibe des Todes auch all die großen und die gewaltigen Gedanken eines mächtigen Gottes zu erkennen? Weil wir so wenig verstehen über den Segen der Trübsale besitzen, da hassen wir alles das, was uns in eigenen Gedanken nicht gefällt und Not macht. Das sind aber nicht die Gedanken Gottes. Der Herr will uns durch Begehung, jawohl, durch Begehung von Trübsal und Versuchungen, bei Überwindung segnen. Das ist die Absicht Gottes. Gott lässt Trübsale und Versuchungen zu, damit er uns segnen kann. Aber das wird nur dann eintreten, wenn der Herr uns als Überwinder erkennt. Wie mag der Herr dich jetzt sehen? Also wir müssen uns dem Herrn stellen. Sonst geht's uns wie Adam, dass der Herr fragen musste im Zustand der Sünde und des Ungehorsams: Adam, wo bist du? Es wäre nicht gut, wenn der Herr uns erst in seine Rufnähe bringen müsste, wenn der Herr uns sehen müsste, dass wir uns von ihm entfernt haben. Aber weil uns die Absicht der Verwaltung göttlicher Geheimnisse unbekannt ist und nicht völlig auf die Macht Gottes hoffen, bleibt der vom Herrn bestimmte Segen im Leben vieler Kinder Gottes einfach aus. Ich habe vor Jahren einmal eine Schwester auf diese Frage hin angesprochen, über die zu erwartenden Segnungen jetzt und in der Ewigkeit, und hat sie ermuntert, um Jesu willen, dass sie sich doch ausstrecken möchte nach dem, wie es heißt, was vorn ist. Da antwortet sie mir mit einem Bibelwort und sagt: steht geschrieben, begnüget euch mit dem, was vorhanden ist. Habe ich gesagt: Schwester, das mögen Sie sagen, aber wie der Herr darüber denkt, überlassen Sie es ihm. Spätestens am Richterstuhl Christi werden Sie zum Erwachen gekommen sein. Ich übernehme die Garantie dafür, dass Sie diesen Zustand nicht in die Ewigkeit mit hineinnehmen. Dabei aber sollten uns, verstehen wir uns, die Prüfungen, die der Herr widerfahren lässt, die er zulässt, von den verkehrten Wegen, die wir begehen, fernhalten. Das ist die liebende Absicht Gottes mit uns. Gott kennt unseren Weg, auch deinen. Und zwar schon, bevor wir ihn gegangen sind. Er kennt ihn. Geschwister, wenn wir in dieser Gegenwart jener Tatsache des Wortes leben, dann fallen Ketten und Fesseln von uns ab. Ob wir nicht deshalb Plage haben, weil wir so wenig auf unseren Herrn schauen und so wenig tiefen Gemeinschaft mit ihm suchen und pflegen. Auch will uns der Herr von den unüberwundenen Temperamenten, ja, das betrifft uns schon, denken wir da nicht an unseren Nachbarn. Der Herr möchte uns von den unüberwundenen Temperamenten, welche wir in unserer Verdrehtheit als biblisch ansehen, wie auch vom bösen eigenen Ich lösen, das ist die Absicht Gottes. Ob du das dem liebenden Herrn, der alles für dich getan hat, auch gestatten möchtest, der solches Begehren darum hat, dich reich zu machen in ihm, in Jesus. Da wir aber bislang nicht inniger auf das Wort Gottes achteten, darum bleibt dem Allmächtigen überhaupt keine andere Möglichkeit, als uns durch Glauben in die Tiefen zu führen. Wir überlassen ihm kein anderes Spielfeld mit uns. Heute leben wir eben im Zustand, dass wir es jetzt nicht wissen, sagt der Herr hier in unserem Textwort. Hernach aber, da sollen wir es verstehen, wollen uns mit diesem Gedanken befassen. Darum sind wir heute hier zusammengekommen, dass der Herr zu unseren Herzen redet und wir willig werden auf sein Angebot, das Angebot seiner Liebe. Es genügt uns, unserem Gott keineswegs, uns nur zu retten. Ich sage jetzt nicht nur in der Abwertung, sondern Gott möchte es nicht nur beim Gerettetsein wie durchs Feuer belassen, sondern er möchte nun durch einen geheiligten Wandel seine Kinder finden, um sie in Freuden dem Vater vorzustellen, als die Frucht der Mühsal seiner Leiden am Kreuz. Ach, dass wir es doch verstehen möchten, was Gott mit uns vorhat, uns nicht erst in der Helligkeit reich zu machen, sondern schon hier. Wir brauchen nicht die zukünftigen Wege Gottes mit uns auf dieser Erde zu wissen. Ich möchte dem Herrn danken, dass ich sie nicht weiß. Wir würden mutlos sein. Unsere zur Verzagtheit geneigten Herzen würden es nicht ertragen können. Der Jesus hat das auch den Jüngern gesagt, dass sie es jetzt nicht ertragen würden. Denn was der Herr jetzt, das ist das Heute, tut, das wissen wir gleich dem Petrus eben nicht. Warum denn nicht? Damit wir Glaubensbelohnung finden. Hat denn der Herr dieses Ziel auf dem Wege seiner Liebe und Gnade an dir überhaupt schon, sagen wir, erreichen können? Wenigstens ein wenig, dass der treue Herr dich dann für sein Werk gebrauchen kann. Er hat ja so viel Arbeit in seinem Reiche und wir lesen, dass da Arbeiter so wenige sind. Ob uns die mahnenden Worte Jesu gar nicht ins Herz gehen? Vielleicht beschäftigen wir uns mit uns selbst viel zu viel, weil wir uns so wenig mit unserem treuen Herrn befassen. Liegt es nicht daran, dass wir uns nicht heilen ließen, wie der Prophet über Israel sagen musste? Von unseren verkehrten Wegen, von unseren unheiligen Temperamenten und unserem bösen Ich, wir ließen uns nicht heilen, müssten wir, wenn jetzt der Herr Jesus letzte Nacht gekommen wäre, vor dem Richterstuhl gesagt haben. Die Liebe Gottes, seine Gnade, der Reichtum in Christo ist ausreichend, um alle Kinder des Lichts, die der Hirte zu seinem Eigen gemacht hat, auszurüsten, mit allem Reichtum in Christo. Gestatte es ihm. Aber dem treuen Herrn bleibt eben kein Weg aufgrund unseres Verhaltens, als mit uns tiefe und bittere Wege zu gehen. Aber das Wort sagt zum Heile, ward mir bitteres Leid, möchte der Herr Gnade an uns ausüben, dass das Leid der Bitternis uns zur Gnade werde. Und das alles sind Entscheidungen Gottes. Mit der Absicht, um uns noch unter Gottes Segen gleichsam zu bringen. Das sind die Bemühungen seiner Gnade mit uns. Jede Unheiligkeit, jede Sieglosigkeit ist letztlich die Folge von Mangel an Furcht Gottes. So musste auch der Prophet Jeremia in Kapitel 2, Vers 19 klagen, dass über das Volk Israel, heute ist es sicherlich nicht besser, da sagt der Prophet, deine Bosheit züchtigt dich. Israel hat gedacht, der Herr, deine Bosheit züchtigt dich. Sehen wir, wie wir durch Liebe Gottes zur Buße gerufen werden über uns selbst. Und deine Abtrünnigkeiten strafen dich, nicht der Herr. Er hat es nur zugelassen, weil er keinen anderen Weg mehr mit Israel wusste zu gehen. So erkenne und sieh, sagt er zu Israel, dass es schlimm und bitter ist, dass du Jehova, deinen Gott, verlässest. Und jetzt kommt's. Und dass meine Furcht nicht bei dir ist. Das ist die Gottesfurcht. Das Problem, wir könnten sagen, das Kardinalproblem der Jesus-Nachfolge heute, das Riesenproblem Israels damals. Die Furcht Gottes ist es, die uns bewahren soll vor eigenen Wegen. Das zu wissen, wovon der Herr sagt, was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Ja, wir möchten es aber so gern wissen. Manche untersuchen sogar das Wort Gottes, um zu ergründen, was Gott nicht geredet hat, hinsichtlich ihres zukünftigen eigenen Weges. Dabei ist das Tun Gottes unserer Unwissenheit unterworfen und steht in irgendeinem Verhältnis dazu. Die Furcht Gottes ist es, die uns bewahren soll über unsere Unwissenheit noch hinaus, uns durch Glaubensvertrauen Lohnes verbunden zu machen. Das ist die Absicht Gottes. In der Furcht Gottes liegt also die Bewahrung vor Sünde und liegt die Bewahrung vor persönlichem Verlust. Und der Herr fügt der ersten Satzhälfte seiner Worte an Petrus noch hinzu. Du wirst es aber hernach verstehen. Das heißt, zu irgendeinem Zeitpunkt werden die jetzt noch verschlossenen Wege Gottes als Geheimnisse erklärt werden, auch dir und mir. Wir verstehen und erkennen das Walten Gottes in seinen Wegführungen jetzt nicht. Warum nicht? Weil wir das Ende nicht sehen können und diese Wegstrecke hat der Herr gnädigst mit einer Ausrüste für uns versehen, der Glaube. Wann werden wir die uns jetzt noch verborgenen Fragen enträtselt bekommen? Der treue Herr sagt uns das in Johannes 16, Vers 23. Viele kennen sicherlich die Stelle schon. Da redet der Herr davon. Das ist das Wunderbare, mit dem wollen wir uns jetzt noch ein wenig befassen. Da sagt er, und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Aha. Hiernach werdet ihr's verstehen. Und dann sagt der Jesus in Johannes 16, 23, und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Diese zwei Sätze, die könnten zusammenpassen. Die könnte man gleich ineinander einverleiben. So messerscharf gehören sie des Inhalts wegen zueinander. Der Tag, von dem der Herr hier redet, also jener Tag, ist der Tagesaugenblick, wo der Sohn Gottes vom Himmel her kommen wird, um die Erretteten, die durch des Lammes Blut erkauften, die mit ihren Sünden zu Jesus gekommen sind. Du, wenn du das noch nicht bist, dann tu es heute noch, weil du nicht weißt, ob Jesus heute Nacht oder heute Nachmittag noch kommt, um die Erretteten in Herrlichkeit aufzunehmen. Warum werden wir dann nichts fragen? Hat Gott dann durch eine Maßnahme unsere Neugier befriedigt? Nein, nein, absolut nicht. Gott ist kein Gott der Neugierigen, wie er auch kein Gott der Toten ist, sondern der Lebendigen. Weil wir in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 lesen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn, Christus, sehen, wie er ist. Sobald wir also offenbar und jener Tag offenbar geworden ist, werden wir, du und ich, die wir durch des Lammes Blut erkauft sind, dem Herrn Jesus gleich sein. Dann gibt's nur noch einen geistlichen Christus. Er das Haupt, wir seine Glieder nach der Lehre des neutestamentlichen Evangeliums im Epheserbrief. Dann tragen wir den Herrlichkeitsleib, wie der Herr Jesus ihn jetzt schon trägt. Dieser Herrlichkeitsleib lässt uns darin dem Herrn gleich sein. Und wenn wir Jesus so, wie es hier geschrieben steht, gleich geworden sind, dann brauchen wir nichts mehr zu fragen. Der Herr fragt uns auch nicht. Höchstens Dinge, die wir vorhaben. Das lesen wir im Worte Gottes. Denn dann wissen wir alles. Und zwar so, wie Jesus es erkannt hat und wie er es erkennt. So werden auch wir es erkennen. Dann werde auch ich erkennen, wie ich erkannt worden bin, sagt der Apostel. Das ist das. Dann ist auch alles Erkennen offenbar geworden und wir sehen dann die Dinge nicht mehr vorbezüglich, sondern rückbezüglich, also in der Vergangenheit. Wie der Herr sie heute vorbezüglich sieht. Und ich kann sagen, welch eine wunderbare Verheißung haben wir doch, die wir gläubig sind an den Herrn Jesus, die wir errettet sind, erkauft durch sein Blut. Ach, danke ihm doch immer wieder dafür. Er ist wirklich wert, der sich selbst so gar nicht geschont hat. Wisst ihr, wir schonen uns schon. Nicht wahr? Wir schonen uns sogar im Auftrag des Herrn. Das ist unsere Willigkeit zum Einsatz, zum Gebet. Oder hast du dich noch nicht geschont? Doch, du schonst dich. Der Feind braucht dir nur zu sagen, heute Abend ist zwar Bibelstunde, aber dir ist's wirklich gar nicht gut. Du musst dich schonen. Dann schonst du dich für den Teufel und betrübst den Herrn. Geh man schön in die Bibelstunde, wenn dir's nicht gut ist, dort ist die Gottesverherrlichung am größten. Denn das ist gar kein Opfer, wenn's uns gut geht und wir kommen hier so schön zusammen, um Gottes Wort zu betrachten. Das hernach erfahren, wie wir gelesen haben, ist dieser jener Tag. Das alles tut der Herr heute schon, obgleich wir die Dinge nicht wissen. Wir sollen es aber, wie er sagt, hernach erfahren. Wie werden wir uns freuen, wenn wir es hernach erfahren, dass wir dann hier schon nach den Weisungen des Glaubens getan haben, weil wir seine Wege nicht kannten. Darauf wird der Lohn liegen. In der Zwischenzeit bedarf es des Wandels im Glauben. Wozu denn das? Nun, damit wir Lohn empfangen. Nicht im Wissen seiner Wege liegt Lohn, verstehen wir, sondern im Wandel des Glaubens und des Gehorsams. Erst beim Herrn werden wir also das notwendige Erkennen besitzen, zu erfassen, aufzunehmen, und zwar so, wie der Herr es heute schon sieht. Und solches bezieht sich dann auf den Rückblick des begangenen Weges. Nicht aber wissen wir jetzt, heute, den Weg, der vor uns liegt. Darum, weil wir noch im sündlichen Leibe wandeln. Dem Herrn aber gleich zu sein, ist aber eine ungeheuerliche Erhebung für uns, die wir doch auch Sünder sind gegenüber den anderen. Jedoch unterscheiden wir uns von ihnen, weil wir Vergebung im Blute des Lammes gefunden haben. Welch eine Kraft liegt doch im Blute des Gottessohnes. Aus uns verlorenen, abwegigen, noch Kinder Gottes zu machen, die in alle Ewigkeiten hinein die Herrlichkeiten des Himmels mit ihm, mit Gott teilend genießen dürfen. Ja, noch mehr. Wir sind sogar zu den rechtmäßigen Erben Gottes seiner Herrlichkeit berufen und bestimmt, nicht etwa durch Menschen, sondern durch Gott. Er ist ja der Erbgeber. Jesus ist der Erbe aller Dinge, heißt es. Der kann, voilà. Wir haben nichts, dadurch dürfen wir empfangen. Vieles tut Gott heute, das ist das Jetzt. Aber im Blick auf die Ewigkeit wissen wir die Führungen Gottes, das ist das, was vor uns liegt, nicht. So sagt es auch der König Salomo, der keinen Mangel hatte an der Weisheit Gottes. In Sprüchen 20, Vers 24, da sagt er, der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Wir können es gar nicht. Wegen der uns anhaftenden Schwachheit infolge des sündengebundenen Leides, über den der Herr nur noch das Todesurteil, weil du solches getan hast, sollst du sterben, aussprechen konnte. Wohl dem aber, der da erkennt, den eigenen Weg nicht zu verstehen, manche meinen's, freilich in ihrer Hybris. Und solche Menschen, die das verstehen, werfen ihre ganze Hoffnung auf den Herrn. Erkennen Jesus als den Hirten und Führer. Und sonst anerkennen sie keinen Menschen, der ihnen Ersatz für Christus wäre. Legen aber auch alle Lebensentscheidungen und alle Probleme, die an sie herantreten, in die Hände Gottes, weil sie erkannt haben, dass der Mensch seinen Weg nicht verstehen kann, wie Salomo gesagt hat. Dieses Eingeständnis bestätigt sich an diesem Ausspruch Jesu: Du wirst es aber hernach verstehen. Gleich unmündigen Kindern heute, weil wir es eben jetzt noch nicht verstehen, gibt der Herr uns in die Unwissenheit ein Mittel, wodurch wir gottgemäß wandeln können. Das ist der Glaube, der uns für die Zeit unserer Pilgerschaft auf dieser Erde gegeben ist. Denn Glauben ist nach Hebräer 11, Vers 1 nur dort, wo gehofft wird. In der Ewigkeit werden wir keine Hoffenden mehr sein, sondern Empfangende. Und dort, wo keine Hoffnung mehr sein braucht, wo sich das Wort Gottes erfüllt hat, brauchen wir auch keinen Glauben mehr. Darum gelangen wir vom Glauben zum Schauen. Und das bietet unser Gott jeden an, der zu ihm kommt, der uns gerufen hat: Kommet her zu mir. Wir sind solche Gerufenen, und wie töricht wären wir zugleich, würden wir das Angebot unseres Herrn nicht angenommen haben. Er hat uns gerufen in seine Gemeinschaft. Die wird nicht hier auf dieser Erde beendet, sondern geradezu begonnen. Sie endet auch nicht, sondern sie wird fortgesetzt in des Himmels Herrlichkeiten für ewige Zeiten. Vertrauen wir hier dem Herrn, der da gesagt hat: Was ich jetzt tue, weißt du nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Amen.